Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool empfiehlt, dem Format hier bei Okay Cool, in dem wir euch Geheimtipps empfehlen, Spiele, die unter dem Radar flogen oder die ich einfach viel zu spät entdeckt und dann endlich gespielt habe. Und das heutige Spiel, das trifft eigentlich all diese Kategorien. Und zwar ist es Dungeons of Dreadrock, das ich gemeinsam mit meinem Gast euch mal etwas näher vorstellen will. Und jetzt kommt der große Knaller. Es ist nicht einfach irgendein Gast, sondern es ist tatsächlich der Mann, der dieses Spiel entwickelt hat, nämlich Christoph Minnermeier. Hallo Christoph.
Hallo Dom.
Ich freue mich doll, dass du den Weg hierher genommen hast. Wir haben uns in der Vergangenheit ja schon mal gehört, dass Zuhörerinnen und Zuhörer, die meinen Opus verfolgen, die könnten deine Stimme schon erkennen, weil ich habe dich für Wasted schon mal interviewt, damals in meinem Format Random. Das ist aber schon eine ganze Weile her, wenn du dich noch erinnern kannst.
Ich erinnere mich schon noch, ja, das war ja auch eine meiner Kernkompetenzen, ja. Harry der Fensterputzer.
Ja, genau. Ein erotisches Spielchen aus der grauen Spielvorzeit. Da hast du mir, hilf mir mal auf die Sprünge, ich glaube, du hast es ja damals gespielt und dann habe ich dich mit Sprachnachrichten interviewt, über allgemein auch Sexspiele aus den 80ern. Da hattest du so eine gewisse Expertise.
Ja, ich glaube, das ist nicht ganz wahr, was du sagst, aber ja, ich habe mich auch damals gefragt, warum du auf mich kommst. Der Fabu hatte geschrieben, der Dom wollte mich interviewen und dann wurde ich nur gefragt, ob ich das Harry der Fensterputzer kenne. Und ich glaube, damit endet dann meine Expertise für diese Spiele schon fast.
Apropos Expertise, ist eigentlich eine gute Gelegenheit, dass du mal ganz kurz den Leuten sagst, was du eigentlich sonst so im Leben machst. Ich hab noch keine Ahnung, wann diese Folge hier erscheinen wird, aber ich kann jetzt schon ankündigen, um das Erscheinen dieser Folge hier, dieser Empfehlungsfolge herum, wirst du auch nochmal zu Gast sein in dem Format Okay Cool trifft, weil, stellt sie nämlich heraus, du machst zumindest aus meiner Perspektive eine ganze Menge Dinge, die sehr spannend sind und deswegen werden wir dich auch nochmal ordentlich durchleuchten. Aber für den Fall, dass die Menschen diese Folge noch nicht gehört haben oder die noch gar nicht erschienen ist, klopf dich mal kurz selbst ab und gib uns mal so ein Bild davon, was machst du eigentlich?
Also was mache ich eigentlich? Was mache ich eigentlich aus meinem Leben? Ja, ich bin jetzt 44 und ich bin Professor für Game Design an der Media Design Hochschule München. Ich habe davor Informatik studiert, Diplom noch, und danach in Informatik promoviert. Und ich denke, ja, ich habe eine Familie und zwei Kinder und mit ein bisschen Hobbyprojekten nebenher ist dann schon die Zeit voll.
Ich habe in der Vorbereitung tatsächlich schon auf die Orkel Cool trifft Folge herausgefunden, aber dazu heute gar nicht so viel, dass du schon so eine kleine Handvoll an Spielen entwickelt hast, die es auch da draußen in die Welt hinaus geschafft haben. Eines davon ist, wie gesagt, Dungeons of Dreadrock, ein Spiel, das erschienen ist am 15. März 2022. Ursprünglich kommt mir das tatsächlich so vor, als wäre es eigentlich schon älter. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber der 15. März 2022, das ist korrekt, oder?
Es ist wahrscheinlich korrekt für den Steam-Release. Und der erste Release ist am 31.01., glaube ich, auf Google Play gewesen.
Ich wusste doch, dass irgendwie beim Vorlesen habe ich mir gerade eben gedacht, ich habe da das Gefühl, das ist noch ein bisschen älter. Aber gut, die paar Monate schenken wir uns insgesamt, ist eigentlich noch ein recht junges Spiel. Und da passierte in meiner Bubble was ganz Faszinierendes. Dieses Spiel erschien und plötzlich empfahlen ganz viele Journalisten und Journalistinnen um mich herum dieses Spiel. Es hieß, das ist total liebevoll designt, das ist eine nette Spielidee, das ist schön portioniert und so weiter und so fort. Wir werden gleich noch erklären, was es eigentlich für eine Art Spiel ist. Und dann ist es manchmal so, ich bin da vielleicht auch speziell, vielleicht aber auch nicht, wenn um mich herum sehr viele Leute ein Spiel empfehlen, verliere ich so ein bisschen das Interesse an diesem Spiel, weil ich weiß nicht, ich kann es nicht richtig begründen. Es stellt sich so ein Gefühl ein von vielleicht, die Erwartungshaltung ist jetzt so groß, ich traue mich fast nicht zu gucken, ob es der Reality-Check aushält. Das ist ganz oft so in meinem Leben und in dem Fall habe ich es dann auf die lange Bank geschoben. Ich habe mir das Spiel gekauft und habe es dann aber nicht installiert und mehr so als Lesezeichen für mich selbst in die Steam-Bibliothek gelegt und mir gedacht, so eines Tages kehrst du dahin zurück. So, und jetzt war ja das Weihnachtsfest vor einigen Wochen und da hatte ich dann ein paar freie Tage und dann stellte ich mich auf meine Steam-Bibliothek drauf und scrollte da so ein bisschen durch und dann ploppte mir dieses Spiel wieder entgegen und ich dachte mir, ha, da war ja was. Und dann habe ich das installiert und ich bin tatsächlich ohne Witz sofort in dieses Sog-Gefühl reingerutscht. Die ersten 50 Level etwa habe ich in einem Rutsch durchgespielt, weil ich total drin war. Und spätestens da wusste ich, ich muss dich kontaktieren und ich will mit dir eine kleine Empfehlungsrunde hier aufnehmen. Und jetzt sind wir hier.
Danke, das freut mich sehr, also dass das Spiel bei dir so gut angekommen ist.
Ja, also wirklich. Habt ihr jetzt hier noch eine kleine ich hatte das Gefühl, du sammelst die Kraft, um noch einen Nebensatz dran zu klappen. Also, aber dann, ja, ist alles gut. Okay, dann machen wir es doch jetzt einfach mal so. Jetzt bitte ich einfach mal dich, weil du bist ja der Profi, der das ja im Geiste zumindest immer wieder durchgehen musste, den Leuten da draußen den kleinen Elevator-Pitch mal zu präsentieren, was das eigentlich für ein Spiel ist. Also wie funktioniert Dungeons of Dreadrock? Was ist die Idee dahinter? Wie kann man sich das vorstellen?
Oh, jetzt der Elevator-Pitch ohne Vorbereitung.
Ja. Der Aufzug rollt schon. Kann man sich
das vorstellen? Ja. Also, ja, das Spiel hat so viele verschiedene Facetten und passt in so viele verschiedene Schubladen. Für mich selbst würde ich es pitchen als, das ist ein Spiel, das die Zeit des Spielers mehr schätzt als die Zeit des Entwicklers. Das machen ziemlich wenig Spiele für mein Empfinden und deswegen komme ich kaum zum Spielen. Aber ein bisschen mehr in die Tiefe oder von oben drauf geguckt kann man sagen, ist es ein Echtzeitspiel, es ist grid-based, es ist top-down, es hat tolle Pixel-Art und es ist ein Puzzle-Adventure, angelehnt an die Spiele wie damals Dungeon Master oder Eye of the Beholder oder falls deine Hörer zu jung sind, was ich ja kaum glaube, dann kennen sie vielleicht Legend of Grimrock, was das bedeutendste Remake war vor auch circa 10 Jahren, denke ich.
Ja, genau. Du hast schon wundervoll umschrieben. Ich füge noch ein, zwei Informationen dazu, die es für mich auch nochmal ganz besonders machen. Du hast schon gesagt, es ist ein Puzzle-Adventure. Wenn man es mir so verkaufen würde, ich glaube, ich hätte sofort ignoriert, weil Puzzle-Spiele für mich immer so ein Ding sind, wo ich mir denke, weiß nicht, ob ich da jetzt Lust drauf habe, da von dem Spiel das Feedback zu bekommen, dass ich nicht so klug bin. Aber du hast ja eine fantastische Rahmung dir ausgesucht und das hast du eben schon angerissen. Ich will es aber unbedingt nochmal ein bisschen plattwalzen, weil ich das so toll finde. Es geht im Grunde darum, es wird auch eine kleine Geschichte erzählt, dass man als kleines Figürlein hinuntersteigen muss, einen Dungeon. Und dieser Dungeon ist unterteilt in insgesamt 100 kleine Level. Und diese 100 kleinen Level, die sind von dir auch von Hand gemacht, da ist nichts zufällig generiert oder so. Und da steigt man nach und nach hinunter und muss in jedem dieser Dungeon ein Rätsel lösen. Und diese Rätsel, da kommen wir später auch nochmal drauf, das sind oft so kleine Kopfnüsschen, die aber für mich zumindest sehr gut lösbar durchgängig waren, was ich sehr angenehm fand. Also es ist ein Spiel, das, finde ich, einen sehr gelungenen Schwierigkeitsgrad für sich gefunden hat. Man ist so, oder ich muss ja von mir aus sprechen, ich fühlte mich immer wieder gefordert, aber nicht so, dass ich mir dachte, oh, okay, ich bin einfach zu dumm, ab jetzt geht's nicht mehr weiter. Und das waren so die Eigenschaften, die mich da völlig beigehalten haben. Ich bin ja auch ganz großer Fan von Dungeon Crawlern und allen Spielen, die so diese klassischen Sword und Sorcery-Fantasien bedienen und das spielt ja da auch so ein bisschen rein. Das fand ich alles ganz toll. Wir werden jetzt nochmal zu diesen Details kommen und ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Überraschung in den größten Anführungszeichen, die man sich vorstellen kann. Dazu aber mehr zum Ende unseres Gesprächs dann hin. Vorher erstmal eine Frage in deine Richtung. Kannst du uns verraten, dieses Spiel, wie lange du eigentlich daran gearbeitet hast? Weil ich glaube, gerade bei so Pixel-Art-Spielen gibt es ja auch viele Vorurteile, dass Leute draufschauen und sich denken, naja, also viel Zeit kann da nicht reingeflossen sein. Kannst du uns mal erhellen, wie viel Arbeit steckt da wirklich drin?
Ich würde davor dich noch gern was
fragen. Ja, sehr gerne.
Und zwar hast du gemeint, Puzzle-Spiele, die magst du ja eigentlich nicht so gerne.
Ja.
Und ich weiß nicht genau, ob du auf dem Schirm hast, zählst du da auch Point-and-Click-Adventures mit rein?
Point-and-Click-Adventures sind was anderes. Also die zähle ich nicht mit rein, weil das sind natürlich auch Puzzle-Adventures, klar. Aber da gibt es ja immer noch diese narrative Rahmung. Es werden Geschichten erzählt, man bewegt sich durch tolle Welten im Idealfall.
Ich glaube, ich habe schon alles gehört, was ich möchte, weil das ist ja eigentlich der Unterschied. Viele Puzzle-Spiele tun das nicht.
Ja.
Aber das ist der entscheidende Unterschied.
Ja.
Ob man dem Ganzen was Lebendiges gibt oder ob es da nur darum geht, quasi Vierecke irgendwie zu verschieben, bis die Vierecke gleicher Farbe nebeneinander sind zum Beispiel. Ja? Also
ganz genau.
Da wollte ich einhaken und klären.
Man kann es vielleicht so noch umschreiben als das Spiel oder das Puzzle-Adventure ist so ein bisschen das die trockene Scheibe Brot und dein Spiel und diese Dungeon-Klammerung, wie das inszeniert wird, ist so ein bisschen der Nutella-Aufstrich, der das Ganze viel leckerer für mich macht.
Ja, und passt sehr gut, gutes Bild. Monument ja. Valley mochtest du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, toll. Also auch wieder Puzzlespiel, aber wunderschön anzugucken. Mein Gott, da habe ich mich gefreut immer.
So, und jetzt hattest du gefragt, wie lange das Spiel eigentlich
genau. In der Entwicklung war. Genau, wie viel Arbeit da eigentlich drinsteckt?
Also es ist schwer zu sagen, wie viele Stunden es tatsächlich waren, weil ich immer nur an der Freizeit dran arbeite, aber ich bin schon ein ziemlicher Workaholic, das heißt also, das bedeutet für mich manchmal eben dann auch doch deutlich mehr als eine Stunde am Tag. Aber das variiert sehr stark, abhängig von den Rahmenbedingungen, wie die Kinder betreut sind und ob sie krank sind, etc. Und insgesamt habe ich aber so knapp 2 Jahre dran entwickelt und vermutlich wäre ohne Covid das Spiel auch nie entstanden, aber die Tatsache, dass die sozialen, ich könnte jetzt sagen Zwänge, die sozialen Möglichkeiten, die vor allem auch initiiert durch meine Frau und sonst zur Verfügung stehen, die sind da so rausgefallen, dass ich da ein bisschen Zeit hatte, vor mich hinzuwursteln. Und so hat das am Anfang auch begonnen, ohne eigentlich so ein Ziel vor Augen, dass da jetzt ein Spiel draus werden soll. Vor allem nicht für verschiedenste Plattformen. Und dann habe ich da, wie gesagt, 2 Jahre dran entwickelt, wenn man alle Releases mit reinzählt, sonst 1,5. Es war, glaube ich, so vom Sommer, dann 1,5 Jahre bis zu dem Januar letztes Jahr.
Was war denn eigentlich zuerst da? Das Bedürfnis, so ein Puzzlespielchen zu machen oder die Lust darauf, so ein Dungeon-Spiel zu machen oder mit dem Look zu experimentieren? Also mit was hast du angefangen?
Ich hatte mir eigentlich geschworen, in der Freizeit keine Spiele mehr zu machen, bevor ich angefangen habe. Also erstmal war auf keinen Fall die Idee da, jetzt ein richtiges Spiel zu machen.
Ja.
Ich habe Spiele in der Freizeit machen ist wirklich, ich würde es niemandem empfehlen, weil es einfach ist einfach ein gutes Spiel zu machen und sonst kann man es ja auch lassen. Man kann natürlich prototypen, aber wenn man was zum Release bringen will, das macht natürlich nur Sinn, wenn man es auch polished und da geht schon dann viel Zeit und Energie drauf. Und wie das Ganze losging, war so, dass ich in Unity gab es irgendwie so ein Tilemap-System. Es war ein einigermaßen neues Feature und 2D-Lights, also Lichter für 2D-Szenarien. Und das wollte ich mal kombinieren. Da musste man dann so einen Tilemap-Collider bauen und so weiter. Da habe ich mir das erstmal technisch angeguckt, also auch für meine Arbeit, wo ich mich ja ein bisschen auskennen muss mit solchen Sachen. Und dann habe ich noch einen Charakter reingeprototyped, mit dem man so rumlaufen konnte. Und dann habe ich mich an Legend of Grimrock erinnert und habe mal so eine Druckplatte reingebaut und einen Feuerball, der aus der Wand kommt und ich denke, da war es dann um mich geschehen.
Wo war denn der Punkt, dass du dann dir gedacht hast, okay, jetzt ist es kein Hobbyprojekt mehr für die Pandemiezeit, sondern es könnte hier wirklich ein kleines Spielchen entstehen, das ich auch später verkaufe. Was war, also wo hast du diesen Punkt erreicht und wie?
Es ist wahrscheinlich nicht so. Es war eigentlich ein Prozess, muss man sagen.
Ja.
Also da gab es in den 1,5 Jahren nicht den einen Punkt. Am Anfang habe ich das noch als Hobbyprojekt angesehen und habe mir aber gedacht, obwohl das jetzt ein Hobbyprojekt ist, ich hab so einen Pixel-Artist gesehen, den Dimitri Dudko, a.k.a. Ja. Yes, I Do Pixels. Der hat damals an dem Spiel an Dungeon gearbeitet und das stimmt gar nicht. Das war, das war ein anderes Spiel von Fallen Flag, Fallen Flag Studios. Eldest Souls war das. Und kannst du dir gleich notieren und mal Bilder angucken dann.
Ich bin gerade dabei, ja.
Und das fand ich vom Style her so geil, weil es so modern war und retro zugleich. Und ich mag diese, ich fand einfach den Look so bestechend, dass ich mir gedacht habe, jetzt schreibe ich den Typ mal an. Und dann habe ich den Dimitri angeschrieben und habe dann auch erst eine Weile keine Antwort bekommen. Und dann hat er aber doch geantwortet. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, guck mal, ich habe hier, weil ich habe davor so Stock-Assets verwendet für ein paar Euro. Und ich brauchte eigentlich nur zwei Arten von Assets, nämlich quasi das Hintergrundbild, die Tilemap für den Dungeon. Tilemap sagt dir was, oder?
Ja. Aber erklär es gerne mal für die Leute draußen, die vielleicht gerade erst aufgewacht sind und noch nach ihrem Kaffee und der Brille suchen. Ich glaube, das könnte zu viel sein.
Okay, also normalerweise, wenn man jetzt so ein generisches Spiel macht, wo, in dem man sich, wie man es heutzutage ja tut, analog bewegt, dann gestaltet man gerne auch den Hintergrund, also die Umgebung, sei das jetzt 3D oder 2D, indem man eben in 2D einfach einen Hintergrund malt, wie beispielsweise bei einem Point-and-Click-Adventure, und indem man in 3D einfach irgendwie auf einer Landscape-Modelle platziert. Und bei einer Tilemap, also bei einer Kachelmap, hat man einzelne Kacheln. Dann gibt's eine Wandkachel und eine Bodenkachel und eine Wasserkachel und hat eben auch einen Grid eingeteilten Hintergrund und dann paintet man das so. Und das ist eine Methode, wo man dann nur eine große Textur braucht, auf dem diese Teils drauf sind. Natürlich braucht man nicht nur ein Wandteil, sondern es muss an Ecken sich anpassen können und so weiter. Und dann kann man damit aber sehr viele Levels erzeugen. Und so eine Map hatte ich von Unity sogar integriert am Anfang, in dem Tilemap2D-Package. Und dann habe ich mir gedacht, die könnte man doch ersetzen. Und dann habe ich den Dimitri mal angefragt, ob der mir eine neue painten würde. Und das war gar nicht so teuer. Und dann habe ich mir gedacht, naja, andere Leute gehen Fallschirmspringen als Hobby oder sowas in der Art und ich bin wirklich immer nur vor dem Computer, dann kann ich mir das ja auch für mein Hobbyprojekt jetzt gönnen, ja. Und das habe ich dann gemacht und so bin ich dann so langsam da reingekommen, habe ich gesagt, ja, jetzt könntest du mir noch hier noch ein Bild malen und hier. Und dann hat es aber noch mal wirklich noch sehr lang gedauert, bis ich mich entschieden habe, die Characters zu ersetzen, weil die sind sehr aufwendig und das war dann ein höherer Betrag, so ich glaube 5.000 Euro für alle Characters habe ich bezahlt. Und das war wahrscheinlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich das Spiel, was ich jetzt 1,5 Jahre gemacht habe, aber es, da war mir dann auch schon klar, dass ich das Geld zurückkriege.
Ja, echt, war dir das klar? Das ist ja spannend.
Also vielleicht war mir das erstens klar, weil ich Optimist bin.
Ach so, okay.
aber zweitens, ja, doch, ich denke, man kann sagen, also, naja, genau, also ich kann quasi nicht auf der Metaebene jetzt beurteilen, ob meine Klarheit begründet war dabei, aber ich habe das so empfunden.
Lag es daran, dass du das Gefühl hattest, okay, du hast hier gerade ein Spiel in der Hand, das trifft seine Zielgruppe, hat eine Nische und vielleicht auch darauf aufbauen, kannst du es denn verraten? War es denn jetzt für dich aktuell Stand ein kommerzieller Erfolg? Das ist ja auf vielen Plattformen mittlerweile erschienen, kostet jetzt auf Steam, habe ich es vor mir, 5,49 €, ist ja also wirklich ja super niedrigpreisig. Da würde es mich sehr interessieren, wenn du es wie gesagt erzählen kannst, ob sich es denn für dich auch kommerziell wirklich gelohnt hat.
Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das hat auf der Switch hat es in den ersten Tagen, ich sag das ganz offen, ja, ja. Ich sag das auch, hat in den ersten Tagen 5.000 Euro am Tag eingenommen.
Wow.
Und das ging dann aber auch nach einer Woche zurück, stark zurück.
Ja.
Das liegt also daran, wie sehr man auf der Plattform präsent ist und da werden dann eben wöchentlich die neuen Titel präsentiert. Und dann hat es in Sales aber immer noch ganz gut verkauft.
Ja, ja.
Und bei Steam war es eigentlich am wenigsten präsent, aber auch da sind jetzt 5.000, glaube ich, Einheiten verkauft. Und
wow.
Es gibt noch Wishlists und man kann die dann, allerdings nicht zu den 5 Euro, sondern immer meistens im Sale, ja.
Ja, ja.
Und genau, also und dann hat es ja den Google Indie Games Festival Europa gewonnen, wie du vielleicht weißt.
Ja.
Und das hat es dann nochmal krass gepusht. Das waren davor 100.000 Downloads auf Google Play.
Wahnsinn.
Und gestern wurde die Million überschritten.
Unglaublich.
Und das heißt, genau, also das ist für mich ein voller Erfolg und ein toller Erfolg. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt sich so schnell, dass es so schnell enden wird. Ich bin ja Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe ja jetzt schon angefangen, ein Sequel zu machen.
Ne, das wusste ich nicht. Okay, das schreibe ich mir mal direkt auf. Da werden wir am Ende der Folge nochmal drüber sprechen, weil das passt ja fantastisch. Sehr gut. Hast du dir übrigens hier gerade im Hintergrund den kleinen Rotwein aufgeschraubt? Passend zum kleinen Triumph, den du gerade skizziert hast?
Nee, schön wäre es, ja. Also ich bin zwar in München, aber auch da trinken wir vor 12 noch keinen Rotwein.
Okay, sehr gut. Okay, super spannend. Also das freut mich ja für dich. Also Gratulation. Ich bin einer der Personen, die das Ding auf Steam gekauft haben. Sehr schön. Und ich bereue es, wie gesagt, überhaupt nicht. Jetzt lass uns mal ein bisschen näher an dieses Spiel heranrücken. Oh, vielleicht noch eine kurze Sache. Nur ein Gedanke von mir, den ich noch kurz loswerden will. Wenn man auf Steam schaut, dann sieht man, das sind jetzt aktuell zum Zeitpunkt des Gesprächs hier 195 Steam-Reviews. Und wenn man dann, glaube ich, von außen drauf schaut, als Journalist, als Journalistin, ist man, glaube ich, dazu verleitet, dann zu sagen, oh, das hat ja kaum jemand gekauft, wenn es so wenige Reviews sind. Aber deine Geschichte ist ja jetzt nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass es diese Übersetzungsrate von Menschen, die ein Spiel kaufen und Menschen, die es dann auch wirklich kommentieren und bewerten und einen Text dazu schreiben, eher gering ist, ne?
Ich weiß es nicht. Auf Steam waren es ja, wie gesagt, auch, glaube ich, nur circa 5000.
Ja.
Also 5000 und davon haben es, wie du sagst, 200 kommentiert. Auf Google Play ist es sogar so, dass es eine Million Downloads hat mit 15.000 Rezensionen.
Ja,
Bestimmt
okay.
kannst du uns da kurz zusammenfassen, wie die Quoten sich da unterscheiden.
Ja, ich rechne das die nächsten Monate aus und werde dann irgendwann mit dem Ergebnis wieder ankommen. Also Mathematik, ganz schlechtes Thema hier.
Okay, also ich denke, bei Google Play sind es 1,5% versus 4% bei Steam.
Ja,
Also gar nicht so
stark.
stark unterschiedlich,
Ja.
wobei man bei Steam ja, wie gesagt, vorher auf jeden Fall bezahlt. Bei Google Play werden auch ein paar Leute dabei sein, die haben es runtergeladen und vergessen, denke ich. Oder zumindest nicht so den Einsatz gebracht beim Spielen.
Also wirklich sehr interessant. Okay, aber jetzt von hier mal zu dem Spiel selbst. Ich würde dich mal gerne was bitten, und zwar folgendes. Kannst du mal so eine Art Beispiel Puzzle den Leuten da draußen skizzieren, wie man sich dieses Spiel vorstellen muss. Ich weiß, das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die du heute den ganzen Tag bekommen wirst, weil das ist ja ein sehr visuelles Spiel. Man guckt, wie gesagt, von oben in diesen Mini-Dungeon dann rein und versteht dann relativ schnell, okay, hier sind Fußplatten, auf die man treten muss, dort wird eine Falle an der Wand dann ausgelöst und hier könnte ich mich so durchbewegen. Aber kannst du es trotzdem mal versuchen, damit die Leute ein Gefühl dafür bekommen, was für eine Art Puzzle und Rätsel man hier eigentlich vor sich hat?
Ja, sehr gern. Ist gar keine schwierige Aufgabe. Das Schwierige wird jetzt eine Auswahl zu treffen aus dem Stegreif. Eine Auswahl, wo man auch sagt, okay, das ist jetzt kein zu großer Spoiler. Ich mache es schnell und mache dafür vielleicht ein paar Beispiele.
Ja,
Es kann
gerne.
sein, dass man einen Gang hat. Am Ende des Ganges steht ein Dunkelelf und schießt mit einem Bogen, sobald man sich blicken lässt und man muss eben dann schnell in den Gang, dann in eine Nische und dann in die nächste Nische. Und dann muss man eine Tür aufhauen, indem man immer nur kurz sich im Gang blicken lässt. Und dann kann man wohin gehen, wo man den Dunkelelfen dazu bringt, in den Teleport zu schießen, sodass der sein eigener Pfeil ihn selbst trifft. Das ist vielleicht jetzt auch, vielleicht belasse ich es dann nochmal bei dem Beispiel und gehe noch auf einen anderen interessanten Aspekt ein. Nämlich, ich habe ja vorhin erzählt, wann ich dieses Spiel gemacht habe und dass ich diesen Fall, dass ich so eine Falle mit einem Feuerball und einer Druckplatte aus Eye of the Beholder oder was auch immer am Anfang gebaut habe. Und das Spiel hatte vielleicht aber schon als Funke seine Geburt vor 10 Jahren, als ich Legend of Grimrock gespielt habe, was ich wirklich total geliebt habe.
Ja.
Ich habe auch Teil 1 und 2 durchgespielt. Und da hatte ich so einen Moment. Ich hatte ja davor 20 Jahre lang keine Dungeon Crawler in diesem Stil mehr gespielt, so wahrscheinlich wie die meisten Leute, die Legend of Grimrock gespielt haben. Und ich bin dann auf eine Druckplatte, ich bin um eine Ecke gegangen, in den Gang, und dann gab es dort ein, zwei Schritte weiter, ist ja auch so Grid-Based Movement, eine Druckplatte. Und wenn man da drauf trat, dann kam einem vom Ende des Ganges den Gang erhellend ein Feuerball entgegen. Und das Erste, was man gemacht hat, ist, man ist dann Schritt zurückgegangen und ausgewichen und hat sich gedreht, sodass man dann sah, wie der Feuerball in die Wand ging und ist aus der Falle ausgewichen. Und was man tun musste, man hat sich dann wieder hingestellt und hat sich diesen Feuerball angeguckt und hat sich gedacht, na, wie soll man denn da vorbeikommen? Und die Lösung besteht dann darin, wenn man in dem Gang sieht, man, drei Schritte weiter vorne auf der Seite, also nach der Druckplatte, eine Nische. Und was man dann tun muss, ist, man muss eben nicht diesem Impuls folgen, dem Feuerball quasi einfach vor dem zurückzuweichen, sondern man muss 3-4 Schritte bis zur Nische eben geradeaus machen, über die Druckplatte, muss quasi dem Feuerball ein Stück entgegenrennen und dann mit einem Seitwärtsschritt in die Nische ausweichen. Und als ich das gespielt habe, habe ich gedacht, ja, natürlich waren die Spiele damals geiler. Seit wir dieses analoge Movement haben, ja, seit, sagen wir mal, Ultima Underworld und Co., was ein tolles Spiel war, haben Rätsel dann angefangen, wo man sich dann fragen muss, ja, reicht es jetzt von hier nach da zu laufen oder nicht? Ja, und kann ich vielleicht da irgendwie durchglitschen oder nicht? Und dieses diskrete Movement, wie man das wahrscheinlich nennen würde, im Gegensatz zu analog, nicht im Gegensatz zu öffentlich, das hat ein Potenzial, glaube ich, um gute Mechaniken zu konstruieren. Und das Beispiel, was ich jetzt gemacht habe mit dem Pfeil und Bogen oder mit dem Bogenschützen, das ist eigentlich das Gleiche wie aus dem entnommen. Ich habe natürlich noch viel weiter davon profitiert, von all diesen Spielen quasi Inspiration mitzunehmen. Und was auch ganz entscheidend ist, als das Spiel entstand, wusste ich schon, dieses Set an Mechaniken, das ich mir da entlehnt habe, das hat ein Potenzial, unglaublich viele Rätsel zu erschaffen.
Ja, genau, das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Also im Laufe dieser 100 Level eskalieren diese Dungeons immer weiter. Es bleibt aber immer in so einem schönen, überschaubaren Rahmen. Es werden neue Elemente eingeführt, also auch solche ganz kuriosen Dinge, wie ich fand, so irgendwelche Goblins, die im Level sind und die vor einem weglaufen, wenn sie mal einen Angriff verfehlt haben. Und dann muss man sie indirekt quasi zu bestimmten Orten steuern, damit sie dann sich irgendwo hinstellen oder irgendwas blockieren. Es gibt Baumwesen, die rutschen in eine Richtung, in die man sie schlägt, wenn man ihren Angriff vorher ausgewichen ist, und dann ergeben sich daraus geradezu Schieberätsel und so weiter und so fort, und trotz der neuen Elemente bleibt es immer irgendwie übersichtlich. Und ich fragte mich die ganze Zeit beim Spielen, wie hast du eigentlich dir diese Rätsel ausgedacht? Also wie sah dieser kreative Prozess aus, sich diese Puzzles zu überlegen? War das was klar Berechnendes, wo du wusstest, okay, alle 5 Level eine neue Mechanik, keine Ahnung? Oder war das kreativer Wahnsinn? Nachts um 4 sitzt du vor dem leeren Doc-Dokument und dir fällt eine Idee zu Level 67 ein. Wie sah dieser Prozess aus?
Also, erstmal danke, du hast das ganz toll zusammengefasst, viel besser als ich mit den Rätseln, ja, was es da alles für Wesen gibt und so weiter. Und wie sah der Prozess aus? Also teilweise habe ich, ich habe ja gesagt, ich habe Assets benutzt, Stock Assets, wo es dann halt viele Gegner gab. Mhm. Und ich werde ganz krass inspiriert durch Art. Also durch, ich habe dann so ein Asset und sehe, oh, da gibt's einen Baum. Dann ist es ja so, wenn man sich denkt, okay, ich hätte gern den Baum als Gegner, dann ist es kein weiter Weg mehr, dass man sagt, natürlich latscht ein Baum nicht einfach so rum wie ein Goblin, sondern der ist ja von Natur aus statisch und bleibt erstmal dort. Mhm. Und der bewegt sich dann vielleicht nur, wenn man ihn haut. Und wenn man dann diese Bäume, von denen du gerade gesprochen hast, das sind ja nichts anderes als Sokoban-Boxen.
Ja? Jetzt also, muss ich mal, du hast die Stille richtig gedeutet. Ich muss mal kurz nachschauen, was das eigentlich ist. Moment mal, Sokoban-Boxen? Ah, Moment mal, so heißt das. Kannst du mal kurz den Leuten erklären, was das ist, während ich mir das hier durchlese?
Also Sokoban ist ein Spiel, bei dem man, und wahrscheinlich muss ich es den anderen nicht erklären, Dom, weil alle anderen kennen das. Und vielleicht auch unter dem Namen. Ja. Die sind ja auch noch älter als du, deine Hörer. Ja. Aber und zwar, ja, da schiebt man eben Kisten durch ein Level und hat verschiedene, also jetzt denkst du, der hat ja alles nur geklaut. Ne? Also man schiebt Kisten durch ein Level und man hat am Anfang immer eine Konfiguration aus, sagen wir mal, 3 Kisten und 3 Zielflächen, und man muss diese Kisten dorthin schieben. Hört sich leicht an, aber weil man die Kisten natürlich nur schieben kann und nicht ziehen, darf man sie zum Beispiel niemals in eine Ecke, es sei denn, in der Ecke ist das Ziel, weil aus der Ecke kriegt man sie nie mehr raus. Man darf sie an der Wand entlang schieben, aber nur, wenn man die Möglichkeit hat, sie entlang dieser Wand wieder auf eine Fläche zu schieben, wo man dann außen rumlaufen kann und von der anderen Seite sie einmal anschubsen. Das Spiel heißt Sokoban und ist auch ein Grid-based Game, das quasi in meinen vielen Jahren, die ich schon lebe und gespielt habe, mich geprägt hat. Ich habe das Spiel übrigens, kleine Anekdote, zum ersten Mal gespielt, als ich in einem ganz kleinen Dorf wo meine Familie herkommt, meine Eltern aber nicht mehr gelebt haben und wir nur noch im Sommer zum Urlaub hin sind. Da habe ich das Spiel mal kennengelernt, als ich zu meinem Onkel bin und dessen Schwiegersohn, ja, meine Cousine ist nämlich deutlich älter als ich, hat dann mir, während ich auf irgendwas gewartet, hat er mich kurz vor den Computer gesetzt und hat mir Sokoban angemacht. Und das hat er natürlich erstmal kindgerecht ausgewählt, weil ne, keine Gewalt und man wird dadurch garantiert nicht dümmer. Und das hat mich dann total fasziniert von der ersten Sekunde an. Und jetzt hast du an diesem Gegner den Prozess gesehen, wie es quasi von der Inspiration von einem Wesen, was auch zu seinen Äußerlichkeiten vom Charakter her passt, zu der Spielmechanik der Bäume kam.
Du, ich habe hier gerade einen ganz großen Gänsehautmoment, ganz viel Magie gerade in meinem Herzen. Weißt du warum? Ich habe das Sokoban jetzt eben mal gegoogelt und ich habe das Spiel gespielt. Das ist 1982 erschienen, C64, und mein Vater hat mir dieses Spiel damals irgendwann Anfang der 90er hingestellt, als ich noch ein kleiner Bub war, und ich habe das gespielt. Ich sehe die Screenshots ohne Witz. Ich habe mich wieder erinnert an das Hauptmenü dieser Lagerarbeiter vor dem Hochhaus oder vor dieser Lagerhalle und vor allem ein Bild, wirklich, ohne Witz, ich lüge nicht, das sich bei mir eingeprägt hat und das ich jetzt zum ersten Mal wieder gesehen habe seit 1900, weiß ich nicht, 95, diese Szene, wo man aus der Ego-Perspektive in Sokoban vor dem Aufzug steht und dann es rechts eine rote Tür gibt und links so eine petrolfarbene, das hat sich bei mir eingebrannt und ich sehe es jetzt zum ersten Mal seit so langer Zeit wieder. Das ist richtig krass. Ich habe das als Kind gespielt, ohne Witz.
Hast du auch Quirk gespielt?
Bitte?
Quirk ist ein Gameboy-Spiel gewesen.
Das kann ich dir jetzt schon sagen, nicht. Nee, auf dem Gameboy habe ich nur sowas gespielt wie, wie ist das Castle of 4 oder sowas? Und Super Mario und sowas. Aber das habe ich da nicht gespielt, nee.
Das war wie
Aber,
Sokoban,
ja.
aber noch ein bisschen, hatte noch ein paar andere Elemente, so drehende Elemente und so.
Ja.
Aber
Aber mega geil. Also das ist ja, also ich danke dir dafür jetzt schon mal sehr, dass dieses Spiel jetzt auf diesen Weg wieder zu mir gelangt ist. Werde das auch direkt nach der Aufnahme meiner Schwester mal schicken. Die ist ein bisschen älter als ich und ihr das auch damals gespielt. Mensch, also toll. Vielen Dank für den kleinen Exkurs. Da habe ich jetzt schon wieder viel mitgenommen. Mein Gott, bin hier ganz emotional. Oh, wie
Ja, also
großartig.
auch von mir danke, es war sehr schön und
Nee, Moment, es geht noch
dann
weiter. Also folgendes,
also.
genau. Okay, spannend. Also das sind also die Rätsel. Okay, was hat es denn mit dieser Idee der 100 auf sich? Das ist, finde ich, für mich persönlich ist das eine der gigantischen Stärken dieses Spiels, unter anderem, weil man von vornherein schon weiß, es gibt jetzt hier 100 Dungeons und dadurch wird alles plötzlich so übersichtlich. Man bekommt indirekt so eine Art Metaziel, weil man weiß, okay, mit jedem Level, der ja auch mitgezählt wird, klugerweise, es wird immer angezeigt, auf welcher Etage man sich gerade befindet, kommt man dem Ende näher, wodurch so ein eigener Spannungsbogen entsteht. Und das möchte ich auch noch kurz hinzufügen, weil das ebenfalls ein kleines Designelement ist, was mich aber verzaubert hat. Immer wenn man das Spiel neu startet und beim alten Speicherpunkt weitermacht, sieht man eine Kamerafahrt beginnend oben im Erdgeschoss und dann fährt die runter und zeigt einem im Schnelldurchlauf, wie viel Spielfortschritt quasi physisch messbar in den Dungeons, die man nach unten zurückgelegt hat, bereits hinter sich gebracht hat. Und das ist ja so befriedigend. Also summa summarum, die Zahl der 100, wie schnell war dir klar, dass du das so strukturieren willst?
Das war mir nicht so schnell klar, aber es gibt ein Spiel, das heißt 100 Doors. Kennst du
Ja.
das?
Hast du eigentlich irgendwas selber auch gemacht? Moment mal, ich gucke nach. Nee, das ist mir tatsächlich nicht bekannt. Nee.
Ja, also das war ein sehr frühes Mobile Game und
Oh.
es war auch ganz reduziert. Man hat also einfach eine Tür vor sich und muss gucken, wie man die aufkriegt. Und ich weiß nicht
Ah.
mehr genau, wie das war. Das war noch, ich glaube, zu Studentenzeiten von mir war das
Ja.
aktuell. Und bei einem muss man eben wahrscheinlich nur den Schlüssel aufs Schloss tragen und dann ist es offen. Und beim nächsten, ich habe keine Ahnung, wie der Rest ging, aber man muss unter anderem vielleicht einen geheimen Schalter finden oder muss das Handy schräg halten, damit über das Gyroskop gemessen quasi der Schlüssel dann ins Bild schlittert. Ich glaube, das habe ich jetzt nur so quasi als Side-Fact genannt,
Ja.
weil das Spiel eben doch von, es geht von Sokoban über 100 Doors, über auch, ich würde auch sagen, Inside oder alle Puzzle-Plattformen wie Another World, Limbo waren für mich eine große Inspiration. Aber zur 100 muss ich sagen, bin auch ganz froh, dass du danach fragst und dass du gesagt hast, also erstens, du hast gesagt, man weiß schon von Anfang an, dass es 100 Level gibt. Weiß man eigentlich gar nicht unbedingt, oder? Woher wusstest du das?
Du, da muss ich jetzt selber kurz nachdenken. Steht das womöglich? Ah ja, es steht in der Steam-Beschreibung. Daher wusste ich das.
Ah, okay. Ja, es ist nämlich auch so, dass einem sehr früh, und zwar im 5. Level, befreit man ja jemanden aus dem Gefängnis. Ja. Und diese Person sagt einem dann, his crypt lies 100 levels deep in Dreadrock Mountain.
Ah ja.
Und behind a lake, underground lake that only the dead can cross. Und das Witzige ist, am Anfang, wenn man dieses kleine Spiel spielt, dann denkt man sich vielleicht, das ist alles nur Gelaber, aber dann ist es ja, also das heißt, aber ich hatte gedacht, vielleicht weißt du es ja von dort oder glaubtest es zu wissen.
Nee, ich habe es in der Steam-Beschreibung gelesen, ja.
Und das Tollste, was du gesagt hast, war, man weiß, wie lange es geht. Und das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Ich fand das schon bei vielen Spielen, die ich gespielt habe, doof, dass ich nicht wusste, wie lange geht's eigentlich noch. Und ich finde, am krassesten wird das offensichtlich, wenn man ein Spiel spielt im Vergleich zu, wenn man ein Buch liest. Man hat auf der Metaebene, wenn man ein Buch liest, eine Erwartungshaltung, okay, jetzt lasse ich dem Buch mal Zeit, das ist ja erst die Einleitung. Okay, jetzt bin ich in der Mitte, ist okay, weil es passieren ja auch spannende Sachen. Und dann gibt es so Bücher, ich nenne mal zum Beispiel Otherland als Beispiel. Mhm. Da hat man dann 4 Romane gelesen und ist 20 Seiten vor Schluss und die ganze Zeit haben diese Bücher einem weiß gemacht, man würde schon irgendwann kapieren, was es damit alles auf sich hat. Und ich habe zum Beispiel Otherland, falls du das kennst, 4 Bände gelesen mit jeweils, was weiß ich, knapp 1000 Seiten und habe 20 Seiten vor dem Ende des 4. Bandes aufgehört. Oh. Weil ich mir gesagt habe, weil ich so lange in dem Buch, die sind inhaltlich gut, aber aus meiner Sicht konnte keine befriedigende Erklärung mehr folgen. Vielleicht sollte ich die mal lesen.
Ich wollte gerade sagen, also wer weiß, ob auf den 20 Seiten nicht auch einfach die Schriftgröße plötzlich sehr viel kleiner wird und dann doch noch sehr ausführlich erklärt wird, was es damit auf sich hatte. Ja. Das ist ja auch krass, ey. Ja.
Also, und ich nehme noch ein Beispiel, was du auch in einer deiner Besprechungen, Gothic 2.
Mhm.
Ich habe Gothic 2 damals gespielt, wahrscheinlich so 99 oder so, 1999 bis 2000, oder wann kam das raus? Schon um den Dreh, oder?
Um den Dreh, ich glaube ein bisschen später, aber wir sind in dieser Welt auf jeden Fall.
Ja. Ich war mir gar nicht bewusst, dass ich so knapp nach Release gespielt hatte, deswegen habe ich gesagt, wann ich es ungefähr gespielt habe. Und ich fand das Spiel so gut, dass ich gegoogelt habe, wie viele Chapters es dort gibt, wie viele Kapitel. Und ich war so froh, dass es diese Kapitel gab, weil die Kapitel haben mir Orientierung mir gegeben, dass ich wusste, okay, ich habe noch so und so viel zu erwarten. Und weil ich das bei vielen Spielen vermisst habe, wollte ich das gerne haben, dass man irgendwie eine Orientierung hat. Deswegen habe ich auch 100 Doors als Beispiel genannt, weil man da auch weiß, wie weit man ist. Und das Spiel Inside, was ich genannt habe, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber du bist wahrscheinlich genauso großer Fan von Inside wie ich. Wenn man auf Spiel laden geht, dann sieht man, man kann nicht wirklich laden, aber man kann zu jedem Progress-Punkt quasi springen. Man kann da so scrollen und so ähnlich wie bei einem Film sieht man unten auf eine Bildschirmleiste, die geht einfach von ganz links vom Bildschirm bis ganz rechts, sieht man, wie weit man schon Progress gemacht hat. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Aber man sieht da quasi auch genau, wie weit man ist und wie weit
es geht. Ja, ja, genau. Ach, das ist ja toll. Aber spannend, mal diese Hintergrundgeschichte zu hören, was es mit dieser 100 auf sich hat. Und damit einhergehend auch noch ein Thema, was diese Puzzles, dieser zentrale Punkt des Spiels umgibt. Da habe ich ja auch schon gelobt. Ich fand die Schwierigkeit gerade immer sehr angenehm. Es war immer so in dieser schönen Mitte aus gefordert sein und auch ein bisschen verzweifeln, aber nie zu sehr. Wie ist dir das denn gelungen? Also ich kann mir nur erklären, man macht da viel Playtesting mit unterschiedlichen Menschen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schwer das eigene Spiel eigentlich ist. Aber wie hast du es denn jetzt in Wirklichkeit gemacht?
Also es gab zwar viele Tester, aber eher dem Umstand geschuldet, dass niemand so richtig getestet hat. Also nicht im Sinne von, ich habe jetzt jemandem gesagt, hier testet das mal alles durch, sondern das waren so Leute aus der Familie, aus dem Freundeskreis und ein paar wenige Leute haben sich das von vorne bis Ende durchgespielt.
Mhm.
Das heißt, zu den einzelnen Levels gab es gar nicht so viel Feedback. Ich glaube, eine Designphilosophie hat mir ein bisschen geholfen. Und zwar habe ich eigentlich immer versucht, die Puzzle gar nicht in erster Linie schwer zu machen, sondern sie satisfying zu machen. Also Ich glaube, das ist mal der Hauptunterschied. Und man kann ein Level oder ein Puzzle ganz gut in der Schwierigkeit justieren, indem man sagt, okay, du erinnerst dich an das Level, wo du dich auf eine Druckplatte stellen musst, um eine Tür zu öffnen und einen Stein in den Teleport werfen,
ja.
Damit er durch die dann geöffnete Tür auf eine andere Druckplatte fällt. Bei dem Level habe ich mir zum Beispiel gedacht, das kann noch einen kleinen Twist vertragen. Und der kleine Twist ist dann, dass man den Stein am Anfang nicht hat und ihn erst in der Wand finden muss. Der ist auch visuell gehighlightet, aber wenn man es auf dem Mobile spielt, sieht man den fast gar nicht. Ansonsten kann man sich nur denken, hä, warum ist denn hier eigentlich noch eine Nische, die führt ja gar nirgends hin. Mhm. Ich habe das auch ein bisschen gemacht, weil bei dem Spiel Legend of Grimrock, was ich so geliebt habe, da mochte ich den Exploration-Charakter. Wenn man das Ganze in First Person spielt, dann kann man ja viel mehr den Dungeon exploren, als wenn man das Top-Down macht. Da sieht man ja alles von Anfang an. Und ich musste mich dadurch in den Mechaniken, auch ich habe ja auch keine Player-Party, gar kein solches Inventory. Also von mir, bei mir war klar, während Legend of Grimrock oder solche Crawler aus ein bisschen RPG-Leveling bestehen, aber vor allem aus Exploration und Combat und dann noch zu einem dritten Teil Puzzles, sind bei mir eigentlich alle weggefallen, bis auf Puzzles und ein bisschen Action. Daraus habe ich versucht, einen guten Mix zu erhalten. Aber um jetzt zurück zu deiner Frage zu kommen, ich habe mir dann an der Stelle gedacht, ich verstecke halt den Stein noch in der Wand. Ist es ein bisschen schwieriger, hat einen Twist. Und so entstehen eigentlich viele Puzzles, dass ich erst eine Grundidee habe und sage, das hier soll man machen. Das ist dann was einen zum Schmunzeln bringt, wo man sich denkt, das ist ja geil, das ist eine schöne Idee und das hat jetzt Spaß gemacht, dieser Bewegungsablauf. Und dann, wenn man das hat, merkt man, das ist entweder von Haus aus schon zu schwer. Dann sagt man, okay, dann gebe ich halt noch irgendwie einen kleinen Hinweis auf einer Scroll oder sowas. Mhm. Oder das ist zu leicht, dann kombiniert man es vielleicht mit einer anderen Puzzle-Idee oder so.
Ja.
Grundsätzlich glaube ich, dass ich einfach auch ein gutes Gefühl dafür habe, was Leute in der Lage sind, mental zu leisten. Vermutlich auch aus meinem Job als Dozent.
Ja. Ich habe, da musste ich sehr schmunzeln, du hast schon eben erwähnt, es gibt eine Hilfefunktion in dem Spiel, auch Gott sei Dank übrigens, mehrstufig auch. Das heißt, wenn man will, kann man auch wirklich ein bisschen Hilfe holen. Ich fand schön, man hat da, ich kenne dich ja überhaupt nicht persönlich, also gar nicht, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ich lerne dich gerade über diese Hilfefunktion ein bisschen kennen, weil diese Hilfefunktion, die ist manchmal nicht den Eindruck, vielleicht lese ich da auch zu viel rein, die war so ein bisschen manchmal rotznäsig geschrieben. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich habe hier wirklich gerade ein bisschen genervten Dozenten sitzen, der eine offenbar dumme Frage beantworten muss. Und es gab einmal eine ja. Stelle, ich fand das nie unhöflich oder so, um Gottes Willen, aber ich finde, die hatten Charakter, die Texte. Und es gab eine Stelle, da habe ich dann geklickt, weil ich gedacht habe, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe. Und dann hat die Hilfefunktion, also du, hat dann angefangen zu erklären, wie das hier geht, aber nicht zu Ende erklärt, sondern dann abgekürzt und gesagt so etc. Und das war dann so, okay, ich habe es schon verstanden jetzt dank der Hilfe, aber es ist auch offenbar ein bisschen nervig gewesen, gerade für die Person, die mir das beantwortet hat. Und das fand ich so schön, da war echt so ein Charakter rauszulesen aus diesen Texten.
Ich wollte dich gerade um ein Beispiel bitten für die Rotznäsigkeit. Also da habe ich natürlich gar kein Problem damit. Bei den Texten liegt es wahrscheinlich eher daran, die habe ich echt runtergeballert, diese Hilfetexte von Level zu Level und dann halt reingeschrieben, wie es geht. Und manche Sachen lassen sich ja nicht so gut beschreiben, Geh aufs dritte Feld von rechts oben und so weiter und macht dann, da muss man immer eine Form finden. Und deswegen in dem Fall mit dem etc. hat es wahrscheinlich einfach textlich nicht hingepasst.
Nö, war auch nur.
Du hast, übrigens nicht ganz erwähnt, glaube ich, dass es ein Incremental Help System ist.
Ja, das stimmt.
Das habe ich, gelernt aus dem Spiel Thimbleweed Park.
Ja.
Das hast du, glaube ich, auch gespielt. Ne?
Ja.
Also dieses großartige jüngere Point-and-Click-Adventure. Dort gibt es, also auch so toll in die Narrative eingebettet, das habe ich nicht hinbekommen, da gibt es ja Telefonzellen und man kann dort anrufen und dann stellt das Spiel fest, was man eigentlich schon alles gemacht hat und gibt einem dann auch inkrementell Tipps. Das heißt, im Falle des Beispiels mit dem Teleport und dem Stein in der Wand, kriegt man am Anfang mal gesagt, in einer Wand ist ein Stein versteckt. Und als zweites dann vielleicht, wenn man noch einen Tipp will, der ist ganz rechts. Und auf die Weise hat man ein tolles System für ein Puzzle-Game, jemanden so zu helfen, wie man übrigens auch als Dozent helfen würde. Man darf ja nicht die Lösung preisgeben. Das ist ja das Wichtigste beim Lernen, dass man den Gedanken alleine, die Lösung alleine findet und dann quasi so eine kleine gedankliche Treppe hochgeht, wo man immer mehr begreift. Und deswegen gehe ich immer mit den Studenten, wenn ich was erkläre, diese Treppe erstmal runter und guck erstmal, bis wohin haben sie es denn begriffen? Und das macht in dem Fall also das Incremental Help System für mich.
Und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt unserer Besprechung, die ohnehin ja schon durchgängig, also wirklich spannend ist, aber jetzt kommt ein besonderer Punkt, und zwar folgendes. Ich baue das jetzt ein bisschen auf. Erstens, ich muss beginnen mit einem Lob, auch eine tolle Sache an diesem Spiel. Die Dungeons sind miteinander verbunden. Es gibt immer wieder Rätsel, die beziehen sich auf den vorher oder nachkommenden Dungeon, dass zum Beispiel, sagen wir mal, auf im Dungeon 77 muss man, das ist frei ausgedacht, muss man einen Ork durch eine Falltür fallen lassen und der wird dann im unterliegenden Dungeon, quasi im nächsten Level, an einer bestimmten Stelle aufprallen, dort natürlich sterben, aber durch seine Leiche einen Trittschalter zum Beispiel betätigen. Und auf diese Weise sind einige der Dungeons, vor allem im späteren Spielverlauf, miteinander verbunden. Und das, großes Lob, also das mochte ich total, diese Idee. Also wirklich, das hat auch, man muss auch manchmal hin und her laufen und Gegner aus einem Dungeon in den nächsten führen. Und jetzt, Christoph, kommen wir zu einem Punkt, der eine Frage aufgreift, die du mir im Vorgespräch gestellt hast und bei der ich mich geweigert habe, sie vorher zu beantworten, bevor nicht das Mikrofon läuft. Und zwar, ich habe das Spiel nicht durchgespielt, weil ich an einen Punkt gekommen bin, Christoph, wo ich ein kleines technisches Problem habe. Ich möchte es mal ganz kurz erklären. Ich befinde mich im Spiel gerade auf den Ebenen 81 und 82. So. Und ich versuche es jetzt möglichst griffig zu erklären für all jene, die es nicht vor sich haben. Ich habe hier zwei Screenshots, die illustrieren das Problem. Ich versuche es kurz zu halten. Auf Level 82 kommt man an eine Stelle, da muss man die schon besprochenen Baumwesen so arrangieren, dass alle vier Wesen auf jeweils einem Trittschalter stehen. So. Mhm. Und dann, wenn man das geschafft hat, Moment, habe ich schon falsch gesagt? Eines der Baumwesen kann man nicht auf den Trittschalter legen, da muss man seine eigene Waffe draufwerfen. So. Und dann geht man in den nächsten Level und im nächsten Level wartet ein Goblin auf einen. Und dieser Goblin wird einen sofort angreifen und verfolgen. Und was man machen muss, laut Lösung, ist, diesen Goblin erstmal zurückzuführen in den Baumlevel, dann ihn dort irgendwie, also quasi in der Verfolgungsjagd zu verwickeln, während dieser Verfolgungsjagd das Messer aufzunehmen, wieder in den anderen Dungeon mit dem Goblin zurückzukehren, so dass er sich jetzt hinter einem befindet und dann muss man ihn in eine Falle reinlocken, damit eine Tür offen bleibt. Ich habe jetzt das auch ein bisschen abgekürzt, weil das ist egal, die ganzen Details, aber das ist so ein bisschen die Idee. Und jetzt kommt Folgendes. Ich habe es geschafft, auf irgendeine Art und Weise das Spiel kaputt zu machen, weil ich jetzt einen Punkt erreicht habe, wo der Goblin tot ist, aber das Messer gleichzeitig an einer Stelle liegt, wo ich nicht mehr rankomme, weil da ist Wasser, da sind Bäume. Ich kann die Bäume nicht mehr bewegen, weil ich keine Waffe habe, um sie anzugreifen. Und ich kann aber auch die Falle nicht mehr auslösen, sicher, weil der Goblin, der sie eigentlich auslösen sollte, tot ist. Irgendwie habe ich es geschafft. Und jetzt bin ich an einem Punkt, selbst mit der Level-Neustarten-Taste, egal in welchem Dungeon ich mich befinde, kann ich das nicht mehr resetten und kann im Grunde nicht mehr weiterspielen. Und das möchte ich gerne als Grundlage für eine Frage nehmen. Wie schwer ist es, so ein Spiel eigentlich komplett zu polishen, wenn man alleine ist und theoretisch unendlich viele Möglichkeiten hat, so ein Spiel kaputt zu machen?
Gar nicht so schwer, wenn man alleine ist. Wenn man allerdings alleine ist und das Ganze noch als Hobbyprojekt macht, dann ist es, auch nicht unmöglich. Aber zumindest habe ich mir halt gedacht, das Spiel, wenn es auf Level 80 mal ein Problem hat, dann wird es dadurch, es gibt übrigens einen ganz leichten Workaround. Ich habe mir auch gedacht, auf Level 80 wird jeder schon gecheckt haben, dass man einfach auf Menü Save Games laden kann, die automatisch erstellt werden für jedes Level.
Moment, aber es gibt, Moment. Das ist eine neue Information. Man kann die einzelnen Level neu starten.
Du kannst, geh mal ins Menü. Also du hast nicht offen, ne?
Ich kann
aber
jetzt
du kannst
nicht.
Im Menü auf, genau. Also das Menü ist ja überschaubar, da gibt's Options und dann kommt Save Games. Und dann, wenn du auf Save Games gehst, dann kannst du halt alle resetten oder du kannst mit einem Cheat in ein beliebiges Level springen.
So, genau. Das habe ich gesehen. Aber was sind die Cheats, lieber Christoph? Wo kriege ich die Cheats her?
Ja, du gibst einfach das Level ein, das du möchtest.
Also oh, ich
in
deinem Fall,
wenn du dich dahin ziehen möchtest, 81. Das ist.
Oh, ich habe ganz kurz, Christoph, ich habe sogar gegoogelt. Mhm. Ich habe gegoogelt Cheats Dungeons of Dreadrock und kam nur so auf ominöse Seiten, die entweder mir was verkaufen wollten oder die völlig frech aus SEO-Gründen die Cheat-Seite angelegt haben, aber keine Cheats veröffentlicht haben. Und ich habe nichts gefunden, ohne Witz. Mein Gott.
Okay. Allerdings steht da Enter Level and select Go to cheat unlock progress. Da steht nicht Enter Secret Code, ja, sondern du sollst einfach das Level angeben, in das du springen möchtest. Aber davon abgesehen, ja, ich verstehe schon, du hast mit dem Spiel auch nicht so viel Zeit verbracht, zumindest nicht über so einen langen Zeitraum wie andere.
Ja.
Du hast ja jetzt die ersten 50 Level gebingeplayed. Und
ich kann dir sagen, wie viel Zeit ich laut Steam in dem Spiel schon aktiv verbracht habe. Und zwar sind es 5,1 Stunden.
Ja, schau, da haben es die meisten schon längst durch, aber.
Na, danke schön.
Nein, Spaß. Es gibt einen weiten Range von so ein Speedrunner mit 45 Minuten.
Wahnsinn.
Der aber auch natürlich das alles vorher schon x-fach optimiert hat.
Ja.
Und es gibt auch Leute, die spielen das 20 Stunden, aber ich denke, so 4 bis 6 Stunden sind, glaube ich,
ja,
realistisch. Und,
ja.
Genau, also du hast jetzt gerade was beschrieben und ich habe gesagt, mir war klar, dass wenn ich das Spiel, ohne es jetzt noch ein halbes Jahr weiter zu testen und zu polishen, und ich habe auch schon gesagt, meine Tester, das waren erstens wenige und zweitens eher so Familie und Freunde und deren Kinder etc., da hat man eigentlich selten so richtig konsistentes Feedback bekommen. Also war klar, ich muss das Spiel an den Markt bringen und dann kriege ich ja von den Usern Feedback. Und darüber habe ich dann auch einige Sachen gefixt. Es könnte sein, dass das, was du jetzt beschrieben hast, auch gefixt ist und es aber nicht in der Steam-Version ist. Aber so oder so habe ich mir auch gedacht, wenn man mehr Zeit mit dem Spiel verbringt und beispielsweise auf Mobile spielt man eine kurze Session, dann lässt man es wieder, dann spielt man wieder, dann ist das ein Prozess von eher 2 Wochen, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist.
Ja.
Zumindest bei vielen Leuten. Und dann geht man vielleicht auch eher mal ins Menü und findet raus, dass man auch Save Games laden kann.
Ja.
So einen Softlock, wie du ihn beschrieben hast, den gibt's noch an ein paar Stellen, arg häufig ist das nicht. Und das werde ich natürlich jetzt auch dann so über die Zeit alles noch ausbügeln. Den kann man dann auch entweder einfach mit dem Cheat Unlock sich das Level, da kann man jeglichen, oder man lädt einfach das vorige Level und spielt dann nochmal. Insbesondere ist es bei dir jetzt auch noch ein interessanter Aspekt. Normalerweise wird jedes Level gespeichert in dem Moment, wo du es betrittst. Und dann kann es ja nicht kaputt sein.
Ja, und ich habe es aber geschafft.
Genau. Das Spiel ist ja nicht linear und deswegen, manchmal geht man ein Level runter und muss dann nochmal hoch, um was zu erledigen.
Ja.
Und an der Stelle stand ich quasi vor der Wahl, will ich in diesem einzelnen Fall das so einstellen, dass das speichert, dass du von unten nach oben gegangen bist und jetzt quasi alles, was du oben gemacht hast, mitspeichert? Oder möchte ich es so konfigurieren, dass das Level beim Wiederhochgehen nicht überspeichert wird? Das Nicht-Überspeichere ist quasi der Safe-Bet, dann kann ich nichts kaputt machen.
Ja.
Allerdings, wenn du was Kniffliges hast, musst du diesen längeren Arbeitsprozess, hast du quasi einen späteren Checkpoint, musst das nochmal machen. Und da ist mir dann in dem Fall offensichtlich ein Fehler passiert. Allerdings habe ich es gerade in der Webversion getestet, so ein Webbild, den ich mir selber für meinen aktuellen Entwicklungsstand gemacht habe. Und dabei wurde über den Reset-Button das Level zurückgesetzt, das obere.
Ja, und das habe ich aber kaputt gemacht, weil wenn ich es oben zurücksetzen will, bin ich immer mit dem toten Goblin wieder am Start. Also es ist super spannend. Okay, aber das ist ja auch gar nicht so schlimm, weil das war für mich zum einen, wie gesagt, eine schöne Möglichkeit, mal zu fragen, wie es hinter den Kulissen mit sowas eigentlich aussieht, wie man sich um so ein Spiel dann eigentlich kümmert. Und zum anderen habe ich jetzt erfahren, dass man auch über diesen über das Menü auch einfach die Level nochmal so anfahren kann. Da bin ich sehr froh. Okay, sehr gut.
Das ist übrigens das Cross-Platform-Playability-Feature. Deswegen gibt es diesen Cheat-Unlock.
Sehr gut.
Ich hätte sonst einen Cloud-Safe gebraucht.
An der Stelle, ich habe jetzt noch eine Frage, die bezieht sich aber auf Sequel. Deswegen, an der Stelle mache ich mal ganz kurz einen ersten Strich drunter und will nochmal unterstreichen, wie viel Spaß ich jetzt wirklich die ersten 81 bis 82 Level mit Dungeons of Dreadrock hatte. Wirklich, das ist so eine schöne Idee, das ist so ein schön portioniertes Spiel und ein Spiel, das wie gesagt auch einen richtig schönen Schwierigkeitsgrad für mich trifft. Es sieht toll aus, es ist nicht teuer, es ist wirklich eine absolute Empfehlung von mir für die Menschen da draußen. Und von hier aus würde ich jetzt zu dieser letzten Frage nochmal gehen, das Sequel. Davon habe ich ja jetzt quasi erst erfahren in unserem Gespräch. Kannst du das mal kurz umreißen? Wie sehr wird es dem ähneln, was wir hier schon gespielt haben, beziehungsweise positiv formuliert, was gibt's Neues? Und vor allem auch, wann kann man sich's denn holen? Gibt's da schon ein Zeitfenster?
Also, ja, das wird wahrscheinlich von der Größe her ungefähr so groß wie das jetzt. Ich werde versuchen, die Production Quality noch ein bisschen anzuheben. Jetzt habe ich ja mehr Geld, um die Artists zu bezahlen. Ich kann auch gerne, also wenn man es jetzt googelt, könnte man auch auf YouTube den Pitch für die IGF-Jury rausfinden. Das Ganze fing so an, also erstmal fragen unglaublich viele Leute nach mehr Content. Das ist wirklich also ein toller Reward. Man sollte gar nicht glauben, dass einem ausgerechnet auf Google Play so viele Leute wirklich das für das Spiel danken und sagen, wir wollen unbedingt ein Sequel. Und ja, also deswegen und auch durch den Erfolg, jetzt dachte ich schon, es wäre nett, was Neues zu machen. Es ist ja auch alles schon da und es ist jetzt gar nicht mehr so viel Arbeit, was noch ein paar Levels sich auszudenken. Aber ich wollte halt auch diese in sich geschlossene Geschichte nicht kaputt machen, indem ich da jetzt irgendwie noch ein komisches Add-on dranhänge.
Ja.
Und dann hatte jemand zu dem, auf der Nintendo hat ja für die Switch auch den Trailer veröffentlicht auf ihrem Kanal. Und da hat jemand kommentiert, da ging es dann drum, ja, wie soll denn, die sollen denn die den untoten König und so weiter umbringen? Und am Ende hat dann, und da hat dann einer auf den Kommentar geantwortet, you can't kill a lich without destroying his relic first. Und das ist so D&D, Dungeons and Dragons Lore, wonach sich also ein Zauberer zu einem Lich machen kann durch ein magisches Ritual und dann einen Gegenstand hat, in den er seine Seele einsperrt. Und demnach müsste man eben erst diesen Gegenstand zerstören und könne den nicht einfach so töten. Und dann habe ich diesen nerdigen Kommentar, der hat mich dann auch inspiriert und ich habe mir gedacht, ja na gut, also wenn jetzt schon alle fragen, und es gab auch so ein paar Leute, die haben gesagt, ja, dass man den am Ende dann doch so einfach killen kann, mit Tageslicht-Spoiler, kannst rauspiepen, dann könnte es doch sein, dass diese, und das, ich wollte erst ein Sequel, dachte ich, ist blöd, ein Prequel ist auch blöd, für einen richtigen Teil 2 habe ich nicht das Zeitbudget, und dann fiel mir auf, naja, man begegnet doch dieser Zauberin im Level 5 und die gibt einem ja dann noch einen Gegenstand und Moment mal, die könnte einem doch geholfen haben, indem sie das Relic zerstört hat. Und darum geht's in diesem Sequel. Das ist also weder ein Sequel noch ein Prequel, sondern ein Parallequel. Gleichzeitig in der gleichen Zeitachse läuft das, was mir auch sehr entgegenkommt, weil ich schon so Stranger Things mäßig im ersten Teil hätte ich gerne so eine Splitcam gehabt, wo Dinge gleichzeitig passieren. Das hat aber den Rahmen gesprengt und genau, das würde ganz gut in dieses Sequel passen.
Ach, super spannend. Und wann und so? Da gibt's wahrscheinlich noch keine Infos.
Ja, also ich denke, dass es Ende des Jahres fertig sein wird. Aber das ist
das ist jetzt festgenagelt. Also da, nö, da gibt es dann die E-Mails, wenn da nichts passiert hier. Also Ende 2023 hier offiziell die Ankündigung. Nee, Quatsch, aber da bin ich natürlich schon sehr gespannt. Cool. Du, damit sind wir am Ende angekommen. Das war eine wunderschöne Zeit hier mit dir, die aufbaut auf einer wunderschönen Zeit, die ich mit Dungeons of Dreadrock hatte. Wie gesagt, ich meine das von Herzen. Wir haben hier keinen Deal am Laufen oder sowas. Es ist wirklich einfach nur, ich fand's toll, es hat einfach Spaß gemacht. Und ich freue mich ganz doll, dass ausgerechnet du dich als Schöpfer mit mir hier nochmal hingesetzt hast, um den Leuten zu erklären, was es nicht nur mit dem Spiel auf sich hat, sondern auch der Arbeit daran. Da hat es nochmal so einen schönen, tollen Mehrwert bekommen, dieses Gespräch. Ich freue mich ganz doll. Vielen Dank dir.
Ja, ich danke dir ganz herzlich für deine Fragen und für die Gelegenheit in deinem Podcast, den ich richtig toll finde.
Ach.
Und von dem ich wirklich also auch, man muss ja auch jemandem zuhören mögen, ja. So lang. Und so ähnlich wie das Spiel schaffst du eigentlich, glaube ich, kann man sagen, auch eine ganz tolle Atmosphäre in deinem Podcast. Und Genau. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ach Mensch, ach, das ist toll. Jetzt ist das so wohlig und okay. Vielen Dank. Ich freue mich toll. Wir hören uns ja schon wieder demnächst. Das ist ja das Großartige. Das heißt, auch da werden wir beide dann nochmal eine Stunde lang beschämt Komplimente austauschen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Okay, vielen Dank dir. Vielen Dank den Leuten da draußen auch fürs Zuhören, fürs Unterstützen sowieso. Eure Unterstützung machen Formate wie diese überhaupt erst möglich. Das sollt ihr bitte niemals vergessen. Und damit wünsche ich euch allen eine großartige Zeit, womit ihr sie auch immer verbringen werdet. Wir hören uns bald wieder hier bei OK Cool. Tschüss!